Part Nummer 5 in unserem Podcast.
Ich habe immer die, ich habe immer das Gefühl, dass ich mich ganz viel räuspern muss, auch wenn ich Stories für Instagram aufnehme oder TikToks oder irgendwas, weil ich so wenig rede. Mm. Und vielleicht ist meine Stimme nicht so geschmeidig, weil ich die so wenig benutze. Deine Stimme ist super geschmeidig. Deine ist viel geschmeidiger.
Nein.
Wir kriegen ganz viel positives Feedback zu deiner beruhigenden Stimme.
Und deine? Sagen die darüber auch was?
Ja, sie hören uns gerne zu, aber Sebastians Stimme ist sehr beruhigend, also so spezifisch auf deine Stimme.
Ich kann mir vorstellen, dass deine Stimme so, die würden nicht so viele Leute zuhören, wenn die deine Stimme nicht auch toll finden würden.
Also Dankeschön. So. Nee, aber meine Stimme kennen ja viele schon und ich glaube bei dir, aber sogar Freundinnen und Familie sagen so, oh, dass du voll die schöne Stimme in dem Podcast hast.
Schon, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber ich finde meine Stimme, also die ist anders, als ich sie selber wahrnehme.
Mhm.
Aber freut mich.
Auch jetzt, dass, wo du dich nochmal hörst im Podcast.
Ja klar, also das ist auch so, dass man, die Stimme resoniert ja noch im eigenen, ich weiß nicht, wie genau das ist, aber sie klingt, das ist einfach so, dass die Stimme für einen selber anders klingt als dann auf einer Aufnahme oder halt für andere. Ist auch so eine Sache, die kommt, wenn man einen Podcast macht oder wenn man regelmäßig sich beim Reden hört.
Ich glaube, da sind auch Menschen total unterschiedlich. Manche können sich gar nicht hören, aber man gewöhnt sich auch dran, auf jeden Fall, kann ich sagen. Ich muss mich sehr viel selber reden hören. Wenn man zum Beispiel
du wärst nicht in dem Beruf.
Ja, dann würde ich mich wenig reden hören, oder was meinst du?
Nein, ich meine, du wärst nicht in dem Beruf, wenn du das nicht auch, wenn du es nicht gut fändest.
Ja, ich habe schon früher als Kind immer mich aufgenommen, so auf MP3 oder so und irgendwas gesungen oder auf so Laptop-Webcam oder so geredet.
Echt?
Und es dann wieder angehört.
Anzuhören?
Ja.
Das ist ja witzig.
Ja.
Boah.
Ich dachte immer, ich kann singen, aber auf gar keinen Fall.
Gibt's da noch Videos?
Nee, ich glaube nicht. Das war noch auf MP3-Player oder so, da könnte man, glaube ich, auch, oder ich weiß nicht, wo das war, aber auf jeden Fall habe ich mich öfter mal aufgenommen.
Okay, ja, von mir, das müsste irgendwo sein, das wäre eigentlich eine Geschichte für Paulanergarten, aber ich erzähle sie jetzt hier. Ich habe mal Johanna zum Geburtstag, neben einem anderen Geschenk, habe ich meinen USB-Stick geschenkt mit Liedern,
die
ich gesungen
habe.
So peinlich, weil das war auch nicht gut.
Oh mein Gott, stell dir mal vor, wir haben den verloren.
Oh, das haben wir bestimmt irgendwo gebackupt.
Das war auf dem Laptop, aber den hatte meine Schwester und ich habe sie letztens gefragt, ob sie den noch hat und sie sagt nein.
Hat sie einfach kaputt gemacht.
Weiß ich nicht, wo der ist, aber da sind so viele Bilder, Videos von uns, aber vielleicht auf deinem PC. Hoffentlich schmeißen den deine Eltern nicht weg.
Ja, dann müsste ich mal sichern.
Ja, das ist so krass bei uns. Dadurch, dass wir so lange zusammen sind, haben wir richtig wenig Fotos und vor allem Videos von der Anfangszeit unserer Beziehung.
Ja, weil ich habe die alle mal auf meinen PC gezogen und den PC, nachdem ich ausgezogen bin, der wurde nicht mehr benutzt.
Ja, der ist halt, also solche Geräte werden halt älter und dann vergisst man irgendwie ein Backup zu machen. Damals war das eh noch nicht so ein Thema und allgemein waren Videos noch nicht so ein Thema. Es gibt wenig Videos und wenn
das
dann...
Das war auch richtig scheiß Qualität. Also.
Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Die sind so schlimm, diese Videos.
Andererseits ist es auch irgendwie witzig.
Ja, es war so schon wieder Retro.
Blöden Scheißqualität.
Ja, ich meine, im Endeffekt machen wir jetzt mit irgendwelchen noch älteren Kameras, als wir damals sozusagen hatten, als wir zusammengekommen sind, haben wir unser Verlobungsvideo gemacht. Mit so einer Videokamera, die man so in der Hand... Wie nennt man das? So eine Videokamera?
Eine analoge halt.
Analoge Videokamera, ja. Und das findet man dann retro und cool, aber so ein altes Samsung Galaxy S1 oder wie das alles war.
Das ist irgendwann das neue Retro. Dann kommen so, kauft man sich in 20 Jahren, kauft man sich so alte Samsung Galaxies und filmt damit alles. Stell dir mal vor.
Oh mein Gott. Oder so Clip und auf Clip-Handys.
Das ist ja schon wieder zurückgekommen.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch irgendwie beruhigend. Früher habe ich mich auch mal gefragt, ob ich das auch machen soll.
Ja, ich finde es auch cool. Also so eine Mischung.
Mhm.
Also du bräuchtest dein Berufshandy, aber na gut, du konsumierst auch. Also eigentlich wird es auch nicht funktionieren, weil man müsste auf so viel verzichten. WhatsApp, wie geht das?
Dann
müsste
das
man
stimmt.
wieder SMS schicken.
Es gab immer die Personen, wir haben ja immer Naturwissenschaften studiert in Freiburg und da gab es immer so Personen, die waren so flach. Ich weiß nicht, ob das von mir kommt oder ob das, Sebastian denkt sich gerade so, das ist ungefähr nein, eine nicht, der 20 wichtigsten, ach so.
Nicht, ich dass sie das hören.
Ach so.
Und sich so denken, bin ich gemeint?
Nein, aber wir hatten so ein paar StudienkollegInnen, die halt flach waren. Was meine ich damit? Ich glaube, das kommt auch so aus dem Serien- und Medienterminus flach und tiefe, flache und tiefe Charaktere, so in Serien und Filmen. So flach bedeutet für mich, dass sie total vorhersehbar waren. Ja,
die handeln in einer neuen Situation so, wie man es
ja,
aus den
von
anderen
erwartet.
Erwarten würde. Ja.
Genau, und ich finde es bei Menschen einfach uninteressant. Also klar,
ja,
also
ich auch.
Und damit meine ich nicht irgendwie, wir haben, wie gesagt, Umwelt-Naturwissenschaften studiert und die Menschen haben halt keinen anderen Weg als den Öko-Weg sozusagen. Also was
also
man halt alles erwartet.
Also mit einem Jutebeutel immer zum Einkaufen, dass man ja keine
barfuß.
Papiertüte, dann barfuß, dann nur mit dem Fahrrad rumfahren.
Dann Klapphandy und kein Smartphone und kein Fernsehen schauen, kein Social Media besitzen und auch judgmental sein zu Leuten, die das eben konsumieren und so eben die verurteilen und sagen, das ist was, also das ist was Unintelligentes oder was, was die Welt zerstört. Auf jeden Fall auch VeganerInnen. Wir sind ja selber auch vegan, aber ja, so, ich finde es interessant, wenn Menschen vielschichtig sind und tief und wo man manchmal Sachen nicht so ganz erwartet hat.
Also ich finde dich vielschichtig.
Ich dich auch.
Das ist schon mal ein Pluspunkt.
Okay,
ich
ja dann.
Ich glaube, das ist gut, um lieb zueinander zu sein.
Ja, lass uns heute lieb zueinander sein. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee. Nee.
Du, ich, etc. Alright.
Ja, haben schon ein bisschen gequatscht vor dem Intro sozusagen dieses Mal.
Ja, wir haben uns ein bisschen abgeholt.
Ja.
Und ich glaube, die Zeit hat sich ein bisschen geändert. In der letzten Folge haben wir noch gesagt, es ist alles super stressig, alles Schlag auf Schlag. Und war auch jetzt wieder ein Stück weit so, aber es gab ein bisschen Zeit auch zu reflektieren. Die haben wir uns, wir ziehen uns immer mehr raus.
So raus, dass ich gar nicht mehr rausgehe und wir zwei Tage ohne Klopapier verbringen. Und
es
also,
passiert einfach, man, also es ist eine der wichtigsten Sachen
ja.
Und man hat es eigentlich auf dem, also man weiß das, aber es passiert einfach.
Ja, und dann gehen
ich
die Taschentücher.
Ich habe tiefsten Respekt vor allen, die, denen das noch nie passiert ist.
Ja, das ist immer so, wenn ich das dann auf Social Media teile, dass Leute sagen, hä, wie kann euch das passieren? Auch so bei der Milch. Was sind so Sachen, die wir sonst noch oft vergessen zu nachzukaufen, die man eigentlich immer auf Vorrat haben sollte?
Boah, also zum Beispiel, wir machen ja unseren Sprudel mit so einem Soda-Stream-ähnlichen Ding und da die Patronen, die gehen auch oft leer.
Ja, oder was auch oft leer geht. Und jetzt, nachdem das Klopapier leer war und wir zwei Tage ohne Klopapier geschafft haben, ist jetzt die Seife leer. Und wir werden euch nächste Woche vielleicht berichten, wie viele Tage wir ohne Seife durchgestanden haben, weil wir
aber
dann Duschgel...
Aber da kommt immer noch so minimal was raus, dass ich mir denke, das reicht schon.
Das reicht
schon.
Noch. Und dann vergisst man es halt beim Einkaufen, dann nimmt man Duschgel und als letzte Instanz dann Spüli, also aus der Küche. Und ich habe zum Beispiel auch seit 4 Wochen kein Duschgel mehr. Ich benutze immer deins, weil ich jedes Mal vergesse, mir ein Duschgel zu holen. Also ich frage mich echt, wie andere Leute ihr Leben so unter Kontrolle
das
haben.
Das ist ein Ding. Also ich rede da schon gern drüber, aber es ist mir auch unangenehm.
Ja, das
also
verstehe
schon
ich.
Irgendwie unangenehm.
Ja, aber wir sind der gläserne Podcast. Wir versuchen realitätsnah zu sein. Das habe ich geklaut von, ich glaube, von Fest und Flauschig.
Der gläserne Podcast, das klingt cool.
Ja, sollen wir es uns aneignen, sollen wir es klauen wie das Bei von Ishtar?
Wir sind ab jetzt der Podcast, der sich so aus allen geilen Sachen von anderen Podcasts bedient.
Ja, genau.
Nee, ich glaube, wir haben schon viel eigenes.
Nee,
angefangen von unseren wahnsinnigen Kategorien. Ja, erzähl mal, was ist gerade so los bei dir oder bei uns?
Mich hat heute wirklich das Klopapier beschäftigt. Weil ich den ganzen Tag alleine zu Hause war und mir ging es heute nicht so gut. Irgendwie bin ich die letzten Wochen, wie schon gesagt, die alte Leier, ein bisschen überarbeitet und achte irgendwie nicht so gut auf mich und mache nicht so viele Pausen, bewege mich nicht so viel. Und heute hatte ich mal nicht ganz so viel beruflich zu tun, also schon noch, aber hatte auch so Pausen zwischendrin. Hab die dann halt viel beim Scrollen verbracht und habe mich irgendwie durch dieses ja, wir haben kein Klopapier und eigentlich sollte ich einkaufen gehen und dann würde ich auch mal in die frische Luft kommen, weil ich war den ganzen Tag nicht draußen, aber ich habe keine Lust, Klopapier kaufen zu gehen und ich will auch nicht flinken, weil wir flinken gerade die ganze Zeit, weil wir haben keine Zeit, einkaufen zu gehen und mir geht's blöd, deswegen will ich nicht raus, aber ich will nicht, aber wenn ich nicht rausgehe, geht's mir blöd und wow, so eine richtige Spirale.
Wow, das klingt richtig hart. Ja, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, also es ist blöd, aber es kommt zwangsläufig, wenn man nach so einer stressigen Zeit, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit dann wieder für sich nehmen kann, dass man dann erstmal damit zu tun hat, aufzuarbeiten und vielleicht auch genau hinzugucken, zu sehen, da läuft irgendwas gerade nicht so gut.
Ja, dass die Emotionen, die man davor vielleicht zum Funktionieren irgendwie runtergeschluckt hat, dass die jetzt dann hochkommen.
Ja,
das genau. Bei dir doch auch voll oft so, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich kann gerade nicht darüber nachdenken. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin zu blöd.
Die letzte Folge. Du musst dir jetzt Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wann deine Emotionen hochkommen.
Gar nicht. Bei mir passiert gerade gar nichts. Ich versuche darüber nachzudenken, aber es geht einfach nicht. Ganz komisch.
Ich hatte früher schon immer das Gefühl, dass du eher Sachen lange runterschluckst und dann kommen die irgendwann gebündelt nach draußen. Ja, früher war es
richtig krass. Da hatte ich so alle 2 Monate, hatte ich so einen Outburst, dass ich, aber wirklich auch währenddessen Sachen passiert sind, dachte ich mir so, nee, das ist jetzt nicht so wichtig oder keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann mal bei einer Mini-Kleinigkeit habe ich dann alles auf einmal rausgepackt und es war super anstrengend für uns.
Ja.
Das dann so, wovon sprichst du jetzt? Das war doch voll banal, was gerade passiert ist. Ja, oder wieso rastest du jetzt so aus, nur weil ich irgendwie meinen Schlüssel vergessen habe und wir jetzt woanders einen anderen Schlüssel holen müssen, zum Beispiel. Ja. Also das ist doch banal. Wieso ist das jetzt so wichtig?
Dann kommt es so hochgeblubbert, weil so viel davor schon runtergedrückt wurde. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so in unserer Beziehung, weil wir da auch viel Arbeit geleistet haben und du da an dir gearbeitet hast. Aber
ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir das viel besser im Moment schon ansprechen können.
Ja, aber ich glaube, für dich ist es, was glaubst du, wie es für dich in deiner Welt mit deinen individuellen Problemen aussieht?
Ich glaube, ich nehme das nicht so ernst. Also mein Vater hat mich erzogen meine Eltern haben mich erzogen mit der Prämisse so, mein Vater, sein Credo fürs Leben ist, die Summe der Probleme bleibt immer gleich und ist ein absoluter Stoiker, der halt sagt, ja, können wir jetzt nichts machen und da sind schon einige Themen gewesen, wo man drauf hätte gucken können und das hat mich schon beeinflusst, wo ich jetzt viel Arbeit reinstecken muss, dass ich es ernster nehme und halt sagt, lass uns mal da genau hingucken, lass uns mal darüber reden. Das ist mir irgendwie wichtig.
Ja, aber auch nicht nur wir, sondern wie gesagt, also dass du dir Zeit für dich und deine Gedanken nimmst. Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei deinen Träumen und Zukunftszielen, was du ja auch letzte Woche kurz angesprochen hast, dass das eben so, wie du vorhin gesagt hast, bei uns früher, dass das jetzt was ist, was alle 2 Monate hochkommt. So, eigentlich, was will ich eigentlich vom Leben? Ja, oh mein Gott,
stimmt,
wo will ich hin?
Das ist eine gute Analogie eigentlich.
Was will ich? Will ich karriere-wise noch woanders hin? Was sind meine Träume? Muss ich mich dann nochmal neu orientieren? Und das ist dann immer so für eine Woche so krass Thema und dann fällst du wie so in so ein Loch.
Ja, es ist jetzt aber schwierig zu entscheiden, weil ich glaube, also mir kommt so vor, als würde ich mich dann immer damit halt beschäftigen und dann halt schon zu einem Ergebnis kommen, das dann zu großen Teilen ist, eigentlich ist es gerade gut. Mhm. Und klar, also ich meine, es wäre blöd, wenn man irgendwann aufhören würde zu sagen, ich kann mich noch verbessern oder es könnte auch noch hierhin gehen und das habe ich noch als Traum, als Wunsch. Aber im Großen und Ganzen sage ich meistens, komme ich meistens zu dem Schluss, es war jetzt wichtig und gut, mich zu hinterfragen, aber es passt schon.
Ich denke auch, dass du irgendwie irgendwo tief in dir drin jedes Mal ein Stückchen weiterkommst.
Ja, genau. Ja,
also so auch irgendeine Idee aufschnappst fürs nächste Mal oder auch Mechanismus lernst, wie es dir das nächste Mal einfacher fällt, dich zu hinterfragen oder nicht zu hinterfragen.
Mhm. So. Und wie ist dein Prozess? Also du bist eher so, dass du dann immer direkt damit umgehst,
ja, aber schon.
Das ist dann, stelle ich mir auch schwierig vor, weil dann kommt ja vielleicht regelmäßig, also bei mir kommt es dann im Zwei-Monats-Rhythmus, aber bei dir kommt es dann vielleicht jeden zweiten Tag eine ähnliche Frage. Mhm. Wie kommst, also wie machst, ist da dein Prozess?
Also ich glaube, ich verarbeite sozusagen Dinge meistens sofort. Mhm. Also so, ich bin ja auch sehr nah an meinen Emotionen so dran. Mhm. Und dadurch, wenn ich traurig bin, dann weine ich oder dann lasse ich mich darin fallen und dann geht es mir danach wieder besser. Also sozusagen das, was du alle zwei Wochen für eine Woche hast, habe ich so an einem Tag, gehe ich ganz viele Ups und Downs so durch und dadurch nehme ich alles mit. Mhm. Also so, ja. Aber okay. Ich habe auch das Gefühl, dass das weniger wird jetzt, umso erwachsener ich werde und umso mehr Verantwortung ich habe. Und ich finde es richtig traurig. Ich muss da aufpassen, dass ich meinen Emotionen nah bleibe. Weil das ist ein
spannendes Thema, weil also man muss ja irgendwie
funktionieren.
Man kann nicht sich in ein Problem fallen lassen, weil die Wäsche muss gemacht werden, die Story muss hochgeladen werden, der Termin muss abgehalten werden.
Ja, aber wer sagt, dass man nicht kann? Eigentlich könnte man ja auch.
Ja, dieses System, dass es halt so funktioniert, dass man zu einer gewissen Zeit, also vor allem bei so handfesten, festgeschriebenen Terminen, da gibt es dann keinen Weg, außer zu sagen, okay, ich muss da jetzt durch.
Wie so eine Maschine irgendwie halt erwartet, das System von uns und die Gesellschaft zu sein. Und irgendwie, umso älter man wird, habe ich das Gefühl, wächst man da mehr rein. Und eigentlich bin ich gar nicht so gewesen. Mhm. Aber ich merke manchmal in letzter Zeit, dass wenn so ein Weiner kommt bei mir, dass ich so mir überlege, ja, ich habe dafür gerade keine Zeit.
Oha, das klingt übelst traurig.
Ja, aber
du warst gerade selber auch erschreckt von dieser Aussage, gell?
Ja, weil das ist gar nicht mein Vibe. Normalerweise lasse ich alles frei flowen. Und ich weiß von dir, dass du halt auch oft das Gefühl hast, jetzt könnte ich weinen. Und dann ist so eine Rationalität, die so sagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn oder das geht nicht.
Ich habe diese innere Barriere davor, die sich aufgebaut hat. Also der ist so, also selten der Moment, wo ich so bin, aber immer, immer mehr, weil ich das eigentlich mache, also weil ich eigentlich denke, dass es was Gesundes ist, auch meine Tränen zu verdrücken. Aber da kommt immer kurz davor, also die Emotion baut sich so auf und dann wird sie so zerschlagen, zerstreut in so viele, weiß nicht, einfach vielleicht verdrängt. Ich weiß es nicht, was damit dann passiert, aber ist dann wie weg.
Ist vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber wann hast du das letzte Mal geweint?
Ich glaube, als mein Opa gestorben ist. Aber das war auch echt anstrengend. Also dahin zu kommen, das war so mit tausenden, das kann man schwer beschreiben, aber ich musste so 1000 Hürden übersteigen, bis so nur eine Träne. Und dann war direkt, als so das angefangen hat, war so direkt wieder unterbrochen. So, okay, also jetzt hast du gerade geweint, okay, aber so schlimm ist doch nicht und keine Ahnung. Das letzte Mal richtig geweint habe ich, als ich mich mit meinem ex-besten Kumpel gestritten habe.
Stimmt.
Und da hatte ich so das erste Mal seit Jahren, seit meiner Kindheit und auch das einzige Mal, das war vor 2 Jahren, an einem Geburtstag von einem anderen Freund, dass ich so, also da bin ich so richtig, wie, also so einen Heulkrampf hatte. Mhm. Und das war, hat sich echt, das ist ein Gefühl, das habe ich so präsent. Ich kann mich genau an den Moment erinnern, weil es so
besonders
war. Und es lag aber, glaube ich, auch nur daran, dass ich da was getrunken hatte und keine, also so diese Barrieren, die ich gerade beschrieben habe, außer Kraft gesetzt wurden.
Oh Mann, das ist richtig
hart. Ja, also mir geht es jetzt nicht schlecht deswegen, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man auch einen Zugang zu sowas hat. Und voll. Daran arbeite ich auch.
Ich glaube schon, dass das an dem gesellschaftlich konstruierten Gender-Ding liegt. Also, dass Männer halt einfach nicht weinen und dass man keinen Schmerz spürt, dass man stark sein muss. Und dass es dann natürlich naheliegender ist, runterzuschlucken, in Anführungsstrichen. Und das vielleicht früher passiert als bei anderen Geschlechtern.
Ja, also so, ich glaube, das ist eine Komponente, die aber vor allem, also gerade das, was du beschreibst, ist das zugrunde liegende für alle, für alles. Aber also bei mir, ich kann es 100% zurückführen auf meine Erziehung, weil ich als Kind natürlich, also ich bin das mittlere Kind meiner Eltern und habe mich oft ungerecht behandelt gefühlt und habe dann auch geweint in den verschiedensten Situationen. Und ja, ich wurde schon dafür also es war jetzt nicht so, dass ich darin bestärkt wurde, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwann, wenn man immer gesagt bekommt, hey, nee, das machst du nicht, das ist irgendwie, bringt es dir nichts und du wirkst dadurch schwach und all das, dass man das dann irgendwann internalisiert, gerade als Kind.
Ja.
Also wenn es jetzt passieren würde, dann würde ich es mit anderen Augen sehen, aber damals konnte ich es halt nicht.
Du warst ja eigentlich schon ein Kind was und Jugendlicher, der nah an seinen Emotionen dran war, oder? Also
Ja gut, das hat dann auch wieder andere Gründe, warum ich vor einigen Emotionen eher Abstand gehalten habe. Also vor allem, weil ich sehr intensiv durchmachen musste, wie in meiner Familie, also einfach Schicksalsschläge, wo es auch wieder eine Verdrängung, aber auch eine gesunde Verdrängung, weil die Emotionen, die vielleicht hochgekommen wären, einfach nicht gut gewesen wären für die Entwicklung oder mir nachhaltig geschadet hätten. Aber ja, man da jetzt zu sein, da ist auf jeden Fall, da kann man dran arbeiten, das anders zu machen. Was ich mich gerade frage, ist, dass man das ja auch als Frau oder als Mädchen gesagt bekommt, dass man nicht weinen soll und so. Und das aber ist ja spannend, dass Jungs, Männer dann so reagieren, dass sie es nicht mehr machen, aber Frauen, Mädchen trotzdem, aber die fühlen sich dann ja auch schlecht, deswegen oft. Mhm. Also, was denkst du?
Also, ich glaube, dass es Mädchen weniger gesagt wird, viel weniger. Also, ich glaube, Mädchen wird, also, dass mehr getröstet wird und mehr Frauen allgemein ganz viele Emotionen zugeschrieben werden. Wir sind ja sowieso total hysterisch und bei allem komplett in unseren Emotionen. Hysterisch ist auch ein sehr schlechtes Wort.
Also, es ist ein gutes Wort, aber das trifft einfach nicht das, was, also Hysterie ist halt was ganz anderes. Das ist, wenn man, Hysterie ist nicht, wenn man Zugang zu seinen Emotionen hat, sondern wenn man vollkommen übertreibt.
Nee, also aber ich meine, Hysterie ist, glaube ich, von der Definition her erfunden worden, nagelt mich nicht fest. Ich weiß nicht, woher ich das jetzt gerade habe, so als Frauenkrankheit.
Ja, ich glaube
so mäßig, so, weil Frauen ihren Emotionen freien Lauf lassen sozusagen, oder wenn Frauen ihren Emotionen freien Lauf lassen, dass sie dann als hysterisch und dass das als Krankheit abgestempelt wurden. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass mir auch in der Kindheit öfter gesagt wurde, meine Mama, die hört jetzt auch zu, ich hab dich lieb, hat mir oft gesagt, schluck's runter. Also, und auch, dass ich eine Drama-Queen bin, weil ich schon sehr viel weine und geweint habe und also was total in Ordnung ist.
Bestimmt jede Person.
Irgendwelche Erfahrungen mit.
Es ist einfach nicht so akzeptiert.
Ah ja, irgendwie manche Emotionen sind total akzeptiert und manche gar nicht. Und vielleicht können wir auch darüber im Streit der Woche reden, wie dieser unterschiedliche Zugang zu unseren Emotionen in unserer Beziehung sich ausgespielt hat.
Nein, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Ja. Also so klar, dieser unterschiedliche Umgang mit Emotionen hat auch vor allem, als wir noch ganz jung waren, wo wir noch sehr vom Elternhaus geprägt waren, vor allem du halt mit diesen internalisierten Glaubenssätzen, dass Weinen halt auch nichts bringt. Das hat so krass in unsere Beziehungsthemen reingespielt und in unsere Streits, weil Sebastian mir immer sagen wollte, als wir so 17 waren oder 18 und ich geweint habe und ja, wir halt nicht mehr reden konnten, sozusagen, das bringt doch nichts, so, das führt die Konversation nirgendwo hin, hör auf zu weinen.
Und das Interessante ist ja, dass ich damit unterstützen wollte. Also
ganz
ich glaube, auf eine gewisse Art ist es auch eine Unterstützung, zu sagen, hey, so das Problem ist dadurch irgendwie, also ich bin schon großer Fan davon, ein Thema nicht nur emotional zu betrachten, sondern auch rational. Aber was ich gemacht habe, war halt so die nur rationale Komponente. Und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass es im Laufe unserer Beziehung immer weiter dazu wurde, dass ich auch gesehen habe, hey, durch Emotionen, durch dieses Rauslassen, Weinen oder auch andere Arten, dass man dadurch halt auch verarbeitet. Und dass das, also ich kann es mittlerweile sogar rationalisieren. Das Emotionale. Ja. Nur so kann ich, weil emotional habe ich irgendwie, das ist echt ein schwieriger Zugang. Das weg, das oder nicht zu großen immer, Teilen abgeebbt. Ja. Und ich sehe sogar rational einen Sinn darin, Emotionen laufen zu lassen.
Ja, voll dieses Rationalisieren von Gefühlen. Ich glaube, das kennen viele, weil unsere Welt einfach sehr so auf Analyse aus ist. Aber letztens hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Freundin von uns, mit der ich auch darüber geredet habe, rational versus emotional an Dinge rangehen. Und sie meinte, es gibt keine Rationalität. Also deine Unterdrückung dieser Gefühle oder deine Entscheidungen und dein Wille sozusagen oder dein Wunsch, dass ich aufhöre zu weinen, dein Wunsch, dass wir den Streit klären, kommt auch aus irgendwelchen Emotionen heraus. Und kein Mensch kann objektiv auf eine Situation blicken.
Es ist eher so, dass wir halt manchen Gefühlen wie, weiß nicht, Wunsch nach Verlässlichkeit, Beständigkeit und so oder Wunsch nach Berechenbarkeit, Sicherheit, so, das geben wir mehr Wert als halt der Emotion so, ja, ich möchte mich da jetzt einfach mal reinfallen lassen. Obwohl es eigentlich, wie du sagst, könnte das Gleiche sein.
Ja, weil sie meinte dann auch, dass man Entscheidungen im Emotionszentrum fällt und dass man ja auch, wenn man alle Emotionen gefühlt hat und alle Situationen durchgegangen ist, dass man ja dann auch eine sehr fundierte Entscheidung treffen kann und trotzdem, auch wenn man zum Beispiel ein Gefühl von Angst oder Zweifel oder Traurigkeit hatte, dass das ja nicht heißt, dass man nicht die richtige Entscheidung dann trifft zum Beispiel oder auch in einem Streit die richtigen Dinge sagt oder
Es ist eher sogar wichtig, die Emotionen ernst zu nehmen, damit man nicht aus einer Emotion eine Entscheidung trifft. Also, dass man sie fühlt und der begegnet und dann reflektiert auch darüber, um dann einschätzen zu können, was für eine Position die eigentlich hat in der Entscheidung. Sonst, wenn man die Emotion nämlich nicht ernst nimmt, dann trifft man die Entscheidung vielleicht noch mehr durch die Emotionen, auch wenn es vielleicht paradox
wirkt. Aber für dich war es ja früher, also wir reden da echt von vor 6, 7 Jahren, schon auch Thema, dadurch, dass du das nicht so kanntest mit dem Weinen in Konflikten und Zugang zu deinen Emotionen nicht so hattest, war das für dich störend, dass ich geweint habe, oder, als wir uns gestritten haben?
Ja, es war super belastend, auch für uns. Ging halt um Thema. Also wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass Johanna noch abends was machen wollte und ich wollte aber was mit Freunden machen, zum Beispiel.
Ich wollte was zu zweit machen.
Genau.
Du mit Freunden.
Genau. Und dann haben wir halt darüber geredet, es wurde bestimmt immer hitziger. Also so, ich beschreibe jetzt eine Situation, die durchschnittlich passiert sein könnte. Man schmeißt sich dann irgendwann Sachen an den Kopf und dann habe ich dann irgendwann mit meinen Worten bei dir eine Hürde überschritten, die dann dazu geführt hat, dass du so warst, oh Mann, jetzt, also ich muss jetzt irgendwie das, was sich in mir aufgebaut hat, ablassen. Und dann war das für mich unfair. Auch wenn also heute denke ich anders drüber, aber damals war es unfair.
Wieso?
Für mich, weil das hat die Situation für mich krass verändert. Es war davor, haben wir uns ausgetauscht über ein Thema und dann ging es nicht mehr um das Thema, sondern um deine Emotionen. Also dann ging es um, oh nein, dir geht's jetzt voll schlecht deswegen und du bist super traurig und dann wollte ich natürlich, also man will ja nicht einfach weiterreden darüber.
Du wolltest für mich da sein, aber das fandest du sozusagen unfair, weil
wollte ich auch nicht, genau.
Du keinen Schritt auf mich zugehen wolltest, aber irgendwie ist es eben genau dieses Mindset, was beim Streiten das Problem ist und was wir dann auch später gelernt haben und jetzt in 90% der Fällen auch anwenden, dass diese Schritte aufeinander zu ja eine Chance sind. Ja. Also, dass zum Beispiel, dass du siehst, hey, meiner Partnerin geht's schlecht, könnte ja eine Chance sein zu sagen, okay, können wir vielleicht auf einer Seite kämpfen. Also so gemeinsam gegen ein Problem gehen, anstatt gegeneinander. Hier muss ja niemand gewinnen, sondern wir wollen eine gemeinsame Lösung finden. Und dieses Weinen kann ja eine Chance sein. Ich finde manchmal, wenn man in Hitzigkeit miteinander ist oder einen Streit hat, eine Diskussion hat, dann man vergisst nicht, dass man den anderen lieb hat. Und dass man den liebt, aber man denkt in dem Moment natürlich nicht dran. Also so, das ist jetzt nicht die vordere Emotion. Ja. Und ich glaube, da aber wieder hinzukommen und zu merken, hey, wir sind doch ein Team, wir wollen doch, dass es harmonisch ist. Und klar wollen wir beide unsere Bedürfnisse gerade ausdrücken, aber können wir das nicht irgendwie so machen, dass wir eine Lösung finden und das Problem gemeinsam beenden? Und uns währenddessen noch zeigen, dass wir uns lieb haben. Und ich finde manchmal, oder ich weiß nicht, wie es ist von außen, weil du weinst sehr, also hast vielleicht ein, zweimal in Streits von uns jemals irgendwie geweint, dass das so eine Chance auch sein kann zu sehen, oh mein Gott, ja, wir schreien uns hier gerade an, aber eigentlich lieben wir uns doch, so lass uns doch mal wieder auf eine Seite kommen.
Ja, also sehe ich schon so. Andererseits sehe ich es auch immer noch so, dass es die Situation halt stark verändert und dass es in manchen oder dass es erstmal von dem Thema ablenkt. Also dass man, ich sehe deinen Punkt, aber ich glaube, dass es in manchen Gesprächsthemen auch zu, oder anders, man kann durch dieses Weinen vielleicht auch den Fokus darauf verlieren, dass man sich noch weiter mit was beschäftigen muss und die Harmonie wieder suchen, weil das wollen beide nicht. Man sieht, man hat sich verletzt und so. Es ist dann auch wichtig, dass man aufeinander zugeht. Gleichzeitig ist es dann auch oft passiert, dass wir dieses Thema dann nicht aufgearbeitet haben und es dann wann anders wiedergekommen ist und wiedergekommen ist und wieder. Und dass man es halt, also der Grund, warum ich das nicht so positiv wahrgenommen habe und am Anfang war, dass ich dachte, das würde jetzt halt den Fokus wegnehmen und würde wegnehmen, dass wir uns ausreichend damit beschäftigen können. Ja,
weil es vielleicht auch von deiner Seite dir schwer gefallen ist, es dann in einem ruhigen, harmonischen Moment zum Beispiel nochmal anzusprechen. Damals ja, noch. Also so genau dieses. Das.
Und andererseits natürlich auch, ist es ein Mechanismus, aus einer Situation zu gehen. Also zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, den ich nicht hatte. Weißt du? Also das ist irgendwie was Einseitiges. Also ich bin immer dann einen Schritt auf dich zugegangen, weil du ja geweint hast und weil ich das nicht wollte. Und aber du, ja, also ich hatte das nicht im gleichen Maße andererseits.
Naja, es kam drauf an. Du hast auch, wie gesagt, eben nicht immer einen Schritt auf mich zugemacht, sondern auch nach, sagen wir mal, einem halben Jahr, wo wir zusammen waren, ging es dir irgendwann auf den Keks, wie gesagt.
Und dann
hast du angefangen, mir zu sagen, hör auf zu weinen, was soll das?
Das
und
wollte
so.
Ich vorhin
und dann
noch kurz
auch
sagen.
Bist dann aus der Situation gegangen.
Ja, das wollte ich vorhin sagen. Also mich hat es dann auch teilweise genervt.
Ja. Und das ist halt, also ich denke, das kommt wahrscheinlich durch dieses, dass es für dich so fern ist, jetzt anzufangen zu weinen und dass es für dich auch nicht möglich ist. Und aber ja, einfach so ein nicht vorhandenes Verständnis dafür führt ja auch zu so einer Genervtheit und zu auch, ich meine, auch noch nicht gemachte Erfahrungen damit, dass wir das
halt
Problem
einfach
trotzdem ernst nehmen. Weil jetzt nach 9 Jahren wissen wir ja, auch wenn ich weine, können wir danach wahrscheinlich noch besser über das Problem reden. Und ich kann trotz dessen, dass ich geweint habe und du mich getröstet hast, danach ganz arg auf dich zukommen. Weil auch wenn du einen Schritt, das haben wir eben gelernt, wenn du einen Schritt auf mich zumachst, werde ich sicherlich 2 Schritte auf dich zumachen danach.
Ja, ich dachte halt einfach, du bist nicht so weit wie ich in diesem Prozess, hart zu sein. Weißt du?
Das war krass.
So geht man Themen nicht an, wenn man es richtig macht. So, man macht es nicht im richtigen Prozess. Ja, aber
heftig
zu hinterfragen, also ich habe dann einfach gebraucht, um zu hinterfragen zu können, ist es denn wirklich so? Und ja, wie du sagst, es ist super richtig, dass es hilft, da aufeinander zuzugehen. Braucht aber auch sehr viel Kraft, weil man wütend ist und von einem auf den anderen Moment kann man nicht mehr wütend sein. Wo gehen denn die Emotionen dann überhaupt hin? Und dann ist es, glaube ich, schon das Richtige, erstmal vielleicht kurz zu sagen, hey, ich sehe dich und es tut mir leid, dass du jetzt weinst und so.
Mhm.
Ich kann darauf jetzt aber noch nicht, das wäre jetzt nicht gut. Ich muss kurz durchschnaufen.
Ja, voll.
Ich muss kurz runterkommen und dann, dass man danach, das ist auch ein Mechanismus, den wir heute oft haben.
Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen, wie machen wir es heute und genau so machen wir es. Also, dass wenn ich anfange zu weinen und du nicht bereit bist, mich zu trösten, manchmal ist man ja auch bereit, also ich muss auch sagen, ich weine auch manchmal, wenn wir einfach nur diskutieren oder uns ein bisschen zicken und nicht, wenn wir uns richtig streiten. Also, und dann kann man ja auch manchmal aufeinander zugehen vielleicht eben bricht es diese Barriere, die man voreinander hat, diese Mauer, die man sich so aufgebaut hat. Aber in anderen Fällen, wo du noch nicht dazu bereit bist, da kündigst du dann dieses, ich muss jetzt aus der Situation raus, an, gehst. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch in der Lage, mich dann selber zu beruhigen, das auszuhalten, hab die Mechanismen, um mich selber aufzufangen in dem Moment. Und dann können wir danach beide so mit einem neuen Blickwinkel und diesem Credo, ja, wir kämpfen zusammen gegen ein Problem, wieder aufeinandertreffen und dann super mit Compassion und Wohlwollen uns beiden gegenseitig zueinander über das Thema nochmal sprechen. Mhm. Die gleichen Sachen werden gesagt, aber wir verstehen uns, wir wollen Lösungen finden und so.
Und ja, vielleicht braucht es noch, also es passiert auch ja, mal, dass manchmal wir dann noch eine zweite Runde fahren, die dann ähnlich endet, vielleicht nicht mehr mit Wein, aber mit gegenseitigem Unverständnis, man ist immer nicht, also ist jetzt nicht so, dass dann hat jemand geweint oder was auch immer und danach ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Nee, aber ich finde so den Abstand, ich finde eher der Abstand, also das Weinen kann dazu führen, aber auch der Abstand, so einfach dieses durch rauskommen aus dieser hitzigen Situation, das ist beides, kann dazu führen, weil dieses, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, zwei Schritte zurückgehen, nochmal drauf gucken und nicht rational, sondern vielleicht mit anderen Emotionen und mit einem lösungsorientierteren Blick, der auch emotional sein darf. Also der kann ja die Emotion Liebe haben, der kann die Emotion Freude haben oder auch Traurigkeit oder sowas. Aber Wut ist halt meistens nicht so ein gutes Medium, um Lösungen zu finden oder so Egoismus oder so solche Emotionen, die man halt manchmal hat, wenn man sich streitet und dann so zwei Schritte zurückzumachen und nochmal durchzuatmen, was du ja dann machst oder auch zu weinen und was loszulassen und dann nochmal aufeinander zuzugehen. Das ist so das, wie wir es jetzt machen, aber ganz anders als früher.
Ja, also ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, es gibt ja auch andere Emotionen. Also zum Beispiel ist auch mal der eine oder der andere wütend und ist so richtig, also man entwickelt ja ein Gefühl dafür. Wir sehen es dann so ein bisschen, das ist dann so ein bisschen so ein Funkeln im Auge des anderen, wo man dann weiß, hey, du hast gerade kein Interesse daran, diese Situation zu klären, sondern du hast nur ein Interesse daran, dich selbst durchzusetzen. Und auch da ist, glaube ich, also ist der gleiche Weg, dass man sagt, hey, einfach die Situation ist jetzt kurz, zu viel. Lass die wann anders nochmal starten. Was mir noch fehlt, um das ganze Thema abzurunden, ist von diesem Punkt, wo die Emotion super belastend war, zu dem Punkt, wo irgendwie der Umgang mit der Emotion war, was macht man denn?
Immer wieder drüber reden. Also das ist genau das, was bei uns passiert ist. Das ist ja wie so ein Weg, den wir zusammengegangen sind. Am Anfang habe ich geweint und du hast mich immer getröstet und hast aber trotzdem nicht verstanden, wieso meine Emotion so war und hast deswegen auch oft runtergeschluckt, was dein Wille in diesem Streit zum Beispiel war. Dann kam eine längere Phase, wo meine Emotionen rationalisiert wurden und du immer gesagt hast, hör auf zu weinen und unterdrück deine Emotionen und du manipulierst mich mit deinem Weinen. Und dann war so eine Phase, wo das Weinen zum Fehler gemacht wurde, obwohl es gar nicht der Fehler war, sondern unser Umgang mit der ganzen Situation. Und dann haben wir aber natürlich bei allen Dingen, war es bei uns immer so, dass wir nach so einem emotionalen Streit halt immer auf die Metaebene gegangen sind und geredet haben, so, was ist jetzt schiefgelaufen? Ja. Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Und dann beim nächsten Mal haben wir es versucht, besser zu machen. Dann hat es vielleicht nicht funktioniert. Ja. Dann haben wir wieder drüber geredet und dann hat es beim nächsten Mal schon besser funktioniert. Ja. Und so sind wir zusammen erwachsen geworden.
Ja.
So haben wir gemeinsam gelernt, wie wir konstruktiv streiten.
Ja, ich finde, was ganz Wichtiges, wo der Prozess super lang war, sich beim anderen darauf verlassen zu können, dass der jetzt im besten Interesse für beide handelt oder eben zu wissen, wann der andere es nicht tut und ihm das dann sagen zu können. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das, was sich verändert hat, ist, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, dass wir gemeinsam Lösungen finden wollen und wir das nicht böse meinen und wir das nicht, oder vielleicht auch einfach nur, dass wir es nicht anders können und wir in der einen oder anderen Situation Hilfe vom anderen auch brauchen. Also zum Beispiel, wenn man wütend ist, dann braucht man den anderen, der auf einen zugeht. Oder wenn man traurig ist, dann muss es der andere auch ausgleichen so ein Stück weit. Und dass man halt voneinander weiß, ich gehe jetzt den Schritt auf dich zu, muss mich vielleicht zurücklassen, aber ich weiß auch, dass der andere oder die andere das genauso für mich in der nächsten Situation macht.
Oder eher, nur wenn ich jetzt versuche, die Hand vom anderen wieder zu nehmen sozusagen, können wir auch eine nachhaltige Lösung finden, die dann auch mir wiederum gut tut. Also man muss eigentlich nichts zurücklassen, sondern eigentlich realisieren, dass man nur gemeinsam, wenn man ein gemeinsames Leben eben führen will, dann auch, ja,
das auch lösen kann. Ja, ich glaube, der Punkt ist sehr wichtig. Also das, ich glaube, also was bei uns geholfen hat, war, dass wir oft darüber geredet haben, was für einen Umgang wollen wir denn bestmöglich damit haben? Mhm. Also dass wir den außerhalb von den Situationen oft besprochen haben, dass wir gesagt haben, hey, auch wenn es vielleicht nicht immer so ist, aber eigentlich ist es doch am besten, wenn wir so und so damit reagieren. Also so und so darauf reagieren, wenn man getröstet wird, wenn man traurig ist oder wenn man runtergebracht wird, wenn man wütend ist und so. Und
oder wenn man sich in Ruhe lässt, dann, wenn man Space braucht.
Genau. Und dass wir dann halt dem anderen einmal intensiv beschrieben haben, wie man selber fühlt, aber auch vielleicht vermittelt haben, was für eine Situation gibt's vielleicht, in der du dich so fühlst, wie ich mich gerade, dass man so
Empathie heraus,
ja, dass man die Empathie rauskitzelt und dass man bei beiden auslöst, hey, da geht's jetzt um uns. Ich lass mich nicht zurück, dadurch, dass ich den Schritt gehe, sondern ich gehe den Schritt, weil ich es auch will. Ja, man definiert ein Bild, wie soll es am besten sein. Ja, und dann, da geht man Schritte drauf zu.
Man. Sag ich.
Ja, man übt.
Also man übt, beim nächsten Mal ist es vielleicht ein kleines bisschen besser.
Boah, das bin ich jetzt ganz froh, dass das noch kam. Das
mit dem Üben.
Ja,
also Dinge, die man seit Jahren so regelt, dass die natürlich nicht von einem auf einen anderen Moment einfach anders dann sind. Mhm. Und Emotionen, die man seit Jahrzehnten aufrecht erhält, halt sich nicht von einem zum nächsten Streit oder einer zur nächsten Diskussion verändern. Man muss halt auch sehen, dass der andere sich anstrengt und dass man, dass da eine Einsicht da ist und so, weil es gibt natürlich auch Menschen, die wollen sich einfach nicht ändern und es gibt auch Situationen, da würde ich das nicht so anwenden. Hm. Also klar gibt's auch Situationen, da gibt's No-Gos, körperliche Gewalt natürlich oder sowas. Ja. Also da würde ich jetzt nicht mehrere Versuche und Übungen und Beziehungsarbeit zulassen. Aber ja, dass man von Streit zu Gespräch zu Übung im nächsten Streit zu Gespräch. Also das ist sehr viel Arbeit, Selbstarbeit, Beziehungsarbeit, um von einem Umstand wie diesem, du verstehst nicht, dass ich weine und es stört unsere Streits, zu, wie es jetzt ist, dass wir einfach konstruktiv durch so einen Streit durchkommen, obwohl ich weine oder obwohl du dir Freiraum suchst und dass das beides nicht mehr negative Aspekte hat, sondern wir das so handhaben heutzutage, dass es uns hilft. Euer Trostkasten. Okay, wir haben jetzt echt lange geredet, obwohl wir eigentlich gar keinen Streit der Woche hatten, haben wir jetzt sehr viel bearbeitet und deswegen.
Ich hoffe, ihr findet es überhaupt cool, also dass wir dann so, dass dann so spontane Themen aufkommen, dass die nicht nur uns interessieren, sondern auch die Leute, die zuhören.
Also ja, hoffentlich. Auf jeden Fall hatten wir eigentlich eine andere Mail rausgesucht, die aber sehr umfangreich von den Themen her war und die würden wir jetzt einfach auf nächste Woche schieben und den Trostkasten so ein bisschen anders machen als sonst. So wie in der ersten Folge, als wir aus so einem Fragesticker halt eine Frage rausgeholt haben und das werden wir jetzt dieses Mal auch machen.
Wie kann man Angst, schwanger zu werden, wegbekommen, wenn dir einem alles versaut?
Beim Sex.
Beim Sex, genau.
Genau.
Boah, also erstmal finde ich es nachvollziehbar, dass man sich darüber Gedanken macht, weil eine Schwangerschaft ist was absolut Lebensveränderndes. Also egal, wie man sich dann entscheidet, also ob man ein Kind bekommt oder nicht. Ich glaube, das ist für junge Frauen insbesondere, weil die halt noch, also keine Ahnung, viele individuelle Träume haben, die durch eine Schwangerschaft ein Kind halt irgendwie anders gedacht werden müssen. Also kann ich es absolut nachvollziehen. Und das gepaart ist, glaube ich, mit einer gewissen Naivität, die viele junge Männer damit reinbringen, die halt da, also dann nehme ich mich dazu. Nicht, dass ich es nicht ernst genommen habe, aber
damals.
Genau, also weil Johanna hatte auch eine große Angst, schwanger zu werden. Ich habe es, also wir haben darüber gesprochen, aber es ist ganz seltsam, dass ich es nicht nachvollziehen konnte. Also jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann kann ich es voll nachvollziehen. Aber damals konnte ich es nicht so nachvollziehen und das finde ich auch eine wichtige Komponente, dass junge Männer da halt einfach oft nicht sensibel für sind, wie was für eine Tragweite sowas haben kann.
Erstmal verstehe ich diese Angst sehr, sehr gut. Wie Sebastian schon sagt, ich hatte die selber ganz, ganz lange, also ganz, ganz lange, also bevor wir in unsere 20er gekommen sind, so die paar Jahre, wo man noch sein Abi gemacht hat und so. Und ja, einfach so eine Schwangerschaft für mich jetzt nicht reingepasst hätte.
Ja, für mich auch nicht, nur ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht.
Ja, und ich glaube, da liegt auch viel, weil man natürlich auch vielleicht Angst davor hat, dass sich dann der Partner oder die Beziehungsperson, dass die sich da rausnimmt und aus der Verantwortung zieht. Und ich glaube, das passiert auch sehr oft. Und ich glaube auch, dass viele junge Männer dann einfach denken, ja, dann treiben wir halt ab. Ja. Was total in Ordnung ist, wenn das Menschen machen. Und ich finde es auch super wichtig, dass das legal ist und dass man das machen kann und dass das jede Frau selbst entscheidet oder jede schwangere Person. Aber ja, dass man da natürlich, wenn man jung ist, denkt, ja, dann stehe ich da alleine da und werde verurteilt von den Menschen um mich herum und habe keine Unterstützung. Und es ist eine lebensverändernde Sache. Und ich glaube, da wäre es super, super wichtig, wenn unsere Gesellschaft sich mehr dahin entwickelt, dass Verhütung auch nicht nur Frauensache ist. Also ich glaube, so viele Menschen nutzen die Pille auch als Verhütungsmittel. Mhm. Männer machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob da irgendwas passiert. Und ich habe auch schon oft online gesehen, dass Männer tatsächlich auch oft ohne Kondom Sex haben wollen. Mhm. Nicht um auszuschließen, es gibt ja auch noch Geschlechtskrankheiten. Man sollte ja sowieso am besten ein Kondom verwenden, aber auch sich gar nicht darum scheren, ob die Person, mit der sie schlafende Pille nimmt oder nicht, und dann sowas sagen, wie es fühlt sich einfach besser an und ich ziehe vorher raus, und das ist natürlich alles keine sichere Verhütungsmethode. Und diese, vielleicht das Unwissen und auch diese, ja, dieses nicht verlassen können aufs Gegenüber, münzt ja auch die ganze Angst und Verantwortung auf einen selber um. Also natürlich hat man dann als Frau oder junges Mädchen auch mehr Angst, schwanger zu werden, wenn man das Gefühl hat, die ganze Verantwortung dafür zu tragen.
Ja,
und dann heißt am Ende, wenn sie sagt, ich habe die Pille vergessen, ja, das gibt's doch wohl nicht, die hat mich verarscht und jetzt ist sie schwanger und ich habe gar nichts mit dem Kind zu tun. Also so kann ich mir voll gut vorstellen.
Wahrscheinlich ist das so das zugrunde, also das tiefe Thema daran, dass man Angst davor hat, dann halt ganz alleine vor einer völlig veränderten Lebenssituation zu stehen. Und das ist auch der erste Schritt. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, woher die Frage kommt. Ich würde da differenzieren, auch wenn es blöd ist, aber man hat viel mehr Handlungsspielraum in einer Beziehung als jetzt bei One-Night-Stands oder so. Da fällt dieses ganze Sensibilisieren und mit Verantwortung aufteilen fällt da, also
fällt bei One-Night-Stands weg. Und na, du meinst
eigentlich ja auch nicht.
Weil nee, gar nicht ja eigentlich, nee.
Nee, aber zumindest dieses darüber sprechen, was,
tiefe Angst,
wie sieht's
erklären
denn aus, was würden wir denn machen, wann willst du Kinder, willst du überhaupt Kinder, also solche Themen, all solche Gespräche könnte es, glaube ich, so ein bisschen aufweichen in der Beziehung.
Ja.
Und bei einem One-Night-Stand wäre es natürlich auch schön, wenn der Mann halt einfach von vornherein mit einem Verständnis reingehen würde, das halt ist, ja, das ist dann, wenn dann unsere gemeinsame Verantwortung.
Ja, da muss eigentlich jeder Mensch sich vorher, krass, bevor man so Sex hat, damit beschäftigen, dass sowas, dass daraus eine Verantwortung entstehen könnte. Ja. Also das ist einfach Biologie 101. Also so, natürlich muss man sich nicht jedes Mal damit beschäftigen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wieso sie dann auch schreibt und sagt, sie hat Angst und das versaut ihr sozusagen den Sex. Darüber können wir gleich reden, wie ich von dieser Angst auch weggekommen bin sozusagen. Nicht nur dadurch, dass ich älter geworden bin oder mehr die Verantwortung mit meinem Partner oder also dir halt geteilt habe, sondern da helfen auch andere Sachen. Tipps kommen gleich. Aber so bei One-Night-Stands, ich hab die Situation nicht, hatte noch nie einen One-Night-Stand. Auch gut, dass wir uns Dr. Sommer-Kategorie zuschreiben und nur einen Sexualpartner hatten. Aber ja, dass man da auch von Anfang an auf jeden Fall sich nicht einlullen lässt, wenn der Typ sagt, oh, habe ich aber gar keinen Bock mit Kondom zu machen und das fühlt sich dann nicht so gut an. Also ganz ehrlich, dann zieh du doch das Kind groß oder mach die Abtreibung. Also so ganz, ja, ich habe das Gefühl, da denken die einfach nicht weiter.
Naja, darüber, also wir wollen ja darüber reden, wie kann man die Angst, schwanger zu werden.
Ja, nicht, dass wir noch mehr Angst erstellen dadurch,
dass wir das Wichtigste, dass Schwangerschaft ist, wenn, dann ein gemeinsames Ding, das ist wichtig klarzustellen.
Und auch Verhütung, wo man eigentlich anfangen muss, ist beim Zyklus. Und das ist halt was, wo viele junge Frauen noch nichts von wissen.
Stimmt.
Und was meine Angst komplett gelindert hat. Denn,
kannst ja gar nicht immer schwanger
werden. Ja, man ist nur maximal 5 Tage im Zyklus überhaupt fruchtbar. Die andere Zeit kann man nicht schwanger werden. Es ist einfach Biologie. Und das wird uns nicht beigebracht. Das wird uns in der Schule nicht beigebracht.
Das ist echt krass.
Das wird uns zu Hause nicht beigebracht. Das ist irgendwie nicht Allgemeinwissen.
Boah, und, das ist so ein guter Punkt.
Ja, und dadurch kommt es dazu, dass man denkt, man müsste die ganze Zeit auf der Hut sein. Aber eigentlich, wenn man seinen Zyklus kennenlernt, dann weiß man, wann man schwanger werden könnte und könnte dann zum Beispiel da gar keinen Sex haben oder man verhütet da doppelt zum Beispiel, wenn es einem wichtig ist. Bei der Pille ist es ja so, dass der Zyklus auch verändert wird, also da ist es anders. Aber meiner Meinung nach bei der Kupferspirale zum Beispiel oder eben wenn man mit Kondom verhütet, so wie wir, da kann man das eben mit einbeziehen, dieses Wissen. Und dann hat man halt ein erhöhtes Risiko nur in 5 Tagen von, ich glaube durchschnittlich sind es 28 Tage, was ein weiblicher Zyklus hat. Der kann sehr variieren.
Die 5 Tage kann man dann natürlich noch ein bisschen, also wenn, um dieses Gefühl der Sicherheit noch auszuweiten, kann man die auch noch
ist schon ausgeweitet.
Größer machen.
Oh ja, da auch auf jeden Fall nicht einfach 28 und dann irgendwelche 5 Tage. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Man muss sich dann schon damit auch intensiv beschäftigen.
Wie hieß nochmal?
NFP-Methode.
Das war so witzig, muss ich kurz erzählen, weil Johanna einfach mit 19 dann ankam und so einen riesen Schinken hatte mit Familienplanung.
Natürliche Familienplanung.
Und der Grund, warum sie das hatte, war eben, um den Zyklus genauer zu verstehen und eben zu erfahren, wann, also sie wollte absolut keine Kinder haben.
Ja, aber das ist auch eine Verhütungsmethode. Also NFP ist sozusagen Verhütungsmethode oder ja, Verständnis zum Zyklus. Und in dem Buch wird dann beschrieben, wie man den Zyklus nutzen kann, um Kinder zu bekommen oder aber auch um keine Kinder zu bekommen. Also es wird beides unterteilt. Ja. Und wenn man da mal so richtig tief reingeht, ist es halt, man misst tatsächlich seine morgendliche Temperatur unter der Zunge und dokumentiert andere Zeichen, zum Beispiel Zervixschleim, Konsistenz und so. Ja, das sind einfach Themen. Dann setzt man sich mit auseinander und dann lernt man seinen Zyklus auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und das ist auch fundiert, also das ist einfach Biologie. Und wenn man den natürlich, also man muss das schon befolgen und man sollte dann auch dieses Buch lesen und dem auch nachgehen, wenn man nur so verhütet. Aber wenn man, also wie es bei uns ist, dass wir eigentlich mit Kondom verhüten, aber ich meinen Zyklus halt spüre und ich meinen Eisprung spüre und durch diese Monate oder ich glaube, ich habe das 2 Jahre gemacht, NFP, nur NFP, also so einfach meinen Zyklus getrackt und dadurch gewusst, okay, jetzt bin ich fruchtbar, jetzt bin ich nicht fruchtbar. Das macht man eben auch, wenn man ein Kind bekommen möchte.
Ja, klar.
Und dann hat man halt in den Phasen, wo man keins will, entweder mit Kondom Sex oder man hat gar keinen Sex. Und dadurch kenne ich meinen Zyklus sehr gut. Und jetzt verhüten wir halt mit Kondom, aber ich weiß halt, wann das Risiko höher ist und wann nicht.
Ja.
Und das gibt mir eine komplette Entlastung sozusagen. Schon allein der Fakt, dass ich nicht dauerhaft schwanger werden kann, hat mir eine komplette Entlastung gegeben.
So krass, dass, also vielleicht wird es ja vermittelt, aber auf jeden Fall nicht so, dass es ankommt. Deswegen, das ist richtig, richtig wertvoll.
Ja, das
ich
ist
war
aber auch
geschockt, als ich es rausgefunden habe.
Ja, und es ist halt auch einfach krass, dass man als junges Mädchen so zur Gynäkologin geht und einem wird die Pille einfach angedreht. Es ist einfach so. Ich meine, du warst ja da noch nie. Aber du kannst sagen, was du willst und die meisten GynäkologInnen werden sagen, ja, dann nimm doch einfach die Pille. Egal, ob du Akne hast, ob du Stimmungsschwankungen hast, ob du Periodenschmerzen hast, ob du nicht schwanger werden willst, was ja auch ist ja eine Verhütungsmethode. Mhm. Es wird immer die Pille empfohlen und die hat halt so viele Nebenwirkungen. Und ich glaube, auch das kam erst in den letzten Jahren so richtig hoch, wie viele Nebenwirkungen die Pille wirklich hat. Mhm. Und dass es auch andere Methoden gibt, um zu verhüten. Natürlich muss jeder für sich wissen. Bei manchen Personen funktioniert das sehr gut. Keine
Nebenwirkungen, ja.
So, aber es gibt halt auch unzählige Leute, die von Depressionen berichten, die von Thrombose berichten, die vor allem nach dem Absetzen der Pille dann wieder von Gewichtszunahme, von
schwanger zu werden.
Ja, genau, oder Pickel und sowas. Also, dass das einfach so viel mit sich bringt, da wird viel zu wenig drüber aufgeklärt.
Und dann aber, also das ist, glaube ich, auch wieder ein Schritt, der das Gefühl reduzieren kann. Das Vertrauen in Verhütungsmethoden halt schon auch wichtig. Man muss dann halt gucken, dass man, also ja, die Verantwortung teilen in der Beziehung, dem anderen auch vertrauen können. Schaut euch mal die Wirksamkeit von den verschiedenen Verhütungsmethoden an. Also egal, ob Kupferspirale oder Pille oder was auch immer. Jetzt einfach mal unabhängig davon, was davon wir selber gut finden oder schlecht. Das kann ja jede Person für sich entscheiden. Das sind einfach, ja, das ist millionenfach getestet. Und das ist wieder der rationale Weg daran. Aber die sind einfach sehr sicher.
Was du irgendwann mal gesagt hast im Podcast, ich glaube vor 2 Folgen, das ist halt was, was im Leben immer bleibt, ist eine Restunsicherheit. Das ist auch bei den Verhütungsmitteln so, das ist bei allen möglichen Sachen so.
Also am Ende hat man Sex, um Kinder zu bekommen. Also das ist der Grund, warum es das gibt. Und ich meine,
mein Gott,
da muss man schon irgendwie auch mit klarkommen, ich weiß nicht.
Nee, eher so einfach, ich wollte nicht darauf hinaus, sondern also ich meine, viele Leute haben nicht Sex, um Kinder zu kriegen, das ist auch völlig in Ordnung. Also so, nein, ich glaube, die meisten Leute haben Sex, um,
das will ich sagen.
Das ist halt einfach, wie vorhin schon gesagt, das ist eine logische Schlussfolgerung, dass das passieren kann. Aber wenn man gut verhütet, dann bleibt nur noch eine ganz kleine Restunsicherheit. Und dass man dann vielleicht lernt, eben allgemein mit Angst umzugehen. Also das ist immer so mein Tipp auch, weil wenn jemand sowas schreibt, dann habe ich auch das Gefühl, dass die Person allgemein vielleicht viele Gedanken sich macht, viel mit Angst struggelt. Und dass man dann sagt, okay, Angst darf da sein, ich akzeptiere die. Und dass man dadurch dann auch mehr wieder den Sex genießen kann. Also so durch dieses Vertrauen in den Partner, durch das Vertrauen in die Verhütungsmethode, aber auch durch die Akzeptanz der Restunsicherheit, die halt da ist.
Ich will noch eine andere Komponente reinbringen, und zwar, das ist ja, also klar, wir sprechen hier vor allem von penetrativem Sex und so, aber dass man gerade in Kombination mit den Zyklusphasen oder auch in Kombination mit der Gefühl der Person, die das gefragt hat oder allen, die Angst haben, die dann halt, manchmal ist die Angst größer, manchmal ist sie weniger groß, dass man da dann halt auch weiß, okay, ich will meinem Partner vielleicht nah sein, aber da gibt es auch andere
Möglichkeiten
und da halt auch dann zu sensibilisieren, den Partner zu sagen, hey, heute habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl. Ja, es ist bestimmt, es ist nicht leicht, klar, aber auch da wieder, was wir vorhin gesagt haben, das ist dann ein Prozess, der am Ende darin endet, dass man da einfach das gut schafft.
Sehr guter Punkt, dass man nicht immer penetrativen Sex haben muss, damit er valide ist.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Wir haben euch letzte Woche mal wieder ein bisschen in die Irre geführt, aber nicht so erfolgreich wie die Woche davor. Wir haben euch erzählt von Kintsugi. Und Johannas Bezug zur Töpferei und dass ihre Mama sie da schon als ganz kleines Kind hingeführt hat. Aber die Geschichte von Johanna war gelogen.
Und ihr habt mich echt entlarvt und ich dachte noch, ich habe übelst gut gelogen. Ich war von mir selbst überrascht und auch hatte ein bisschen Angst vor mir selbst, dass ich das so runtergerattert habe, weil ich habe mir davor nichts dazu aufgeschrieben, außer eben, dass meine Mama mich da zum Töpfern geführt hat. Und ich habe da voll die Story rausgehauen. Und
ich fand sie auch gut.
Ja, das war auch wirklich nicht so viel geschnitten. Also ich habe dir auch wirklich so, ich habe dir in die Augen geguckt und dich da angelogen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Grund ist, warum das die Leute gecheckt haben, dass sie halt dieses Kintsugi gesehen haben. Also, weil das hast du bestimmt schon öfter geteilt, also diese, oder wahrscheinlich sogar in dem Moment, wo ich das gemacht habe, hast du eine Story dazu gemacht.
Vielleicht.
Also, die Chance, dass Geschichten, die wir erzählen von den letzten 2 Jahren vor allem, dass ihr da rausfindet, was wahr ist.
Ja, ist höher, ne?
Die ist deutlich höher. Ich denke wirklich, dass es daran liegt.
Ja, aber es kann auch einfach sein, dass ich nicht so gut gelogen habe, wie ich dachte. Aber warum? Ich habe mir dann wirklich selber Gedanken gemacht, so, Johanna, wieso konntest du da so gut lügen? Weil ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Und dann ist mir so aufgefallen.
Muss mir dann ja auch Sorgen machen.
Nee, musst du nicht, weil ich habe dann, ist mir dann aufgefallen, dass ich glaube, dass ich meine Zukunft beschrieben habe.
Oh, das ist ja schön. Und also, eine, das ist super schön und dann, das hätte ja auch echt sein können. Also ich finde, es würde auch passen
zu meiner
dir
Mama.
Und deiner Familie und so.
Ja, meine Mama hat viel mit mir gemalt. Das wäre eine richtige Geschichte. Also vor allem mit Kohlestiften, die ist schon auch eine Arzi-Maus, aber getöpfert nicht. Und ich töpfe aber trotzdem, also das war natürlich wahr. Mhm. Und es ist jetzt schon bei vielen Situationen in meinem Leben so, dass ich daran denke, wie ich dann das meinen Kindern näher bringen werde oder wie die dann so mich angucken und denken, ach Mama, töpfert mal wieder oder gießt den Garten. Ich weiß nicht, ich sehe mich voll oft so.
Gießt den Garten.
Ja, keine Ahnung, wirklich. Ich habe solche Bilder im Kopf, wo ich dann so aus der Perspektive von unseren Kindern, auch bei dir so, dich als Papa sehe auf einmal und mich als Mama, wenn ich so töpfer, dass ich dann denke, oh Mann, das werde ich später meinen Kindern auch zeigen, dass die Tasse jetzt von der Mama ist. Oder bei dir, als wir im Fußballstadion waren, dass ich so dachte, also das sind jetzt echt Stereotype, aber dass ich da so dachte, du würdest so cool, egal ob, egal welches Geschlecht unser Kind hat, das Kind mit deiner Freude in allen Situationen deines Lebens anstecken. Das ist nämlich übrigens ein Gefühl, was du sehr gut ausdrücken kannst, Freude. Und ich habe das total oft eben, dass ich uns schon als Mama und Papa so ein bisschen und in die Zukunft blicke und so die Augen zumache. Und ich glaube eben, dass diese Töpfervorfahren, dass ich mir das für meine Kinder wünschen würde und dass ich deswegen
Nee, das wäre echt cool.
So gut gelogen
habe. Das ist ein sehr schönes Hobby und ich mag es auch. Also ich fände es toll, dann nicht nur von dir quasi Sachen, selber getöpferte Sachen zu haben, sondern so von der ganzen Familie, weißt du? Dass da so verschiedene Stücke, dass vielleicht jeder sein, das ist cool, gell?
Yeah.
Dass jeder sein eigenes Gefäß so getöpfert hat, seinen eigenen Teller, seine eigene Tasse.
Das wäre richtig cool.
Aber darum soll es nicht gehen, sondern wir haben 2 Geschichten ausgepackt.
Aber ganz kurz noch, 66% von euch haben auf jeden Fall gesagt, dass die Töpfervorfahrengeschichte gelogen ist und 34% die Kintsugi, also so ein paar von euch haben wir noch auf die Schippe nehmen können, aber wir werden sehen, wie es diese Woche so ist.
Heute haben wir die Kategorie Streit uns ausgesucht.
Kategorie Streit auf Reisen.
Streit auf Reisen, ja, das ist gut. Also, die erste Geschichte spielt, als wir 18, 17 waren? 17.
Mhm. 17, oder? 18, sowas um den Dreh.
Und zwar waren wir früher öfter mit unseren Freunden im Urlaub, so dass wir mit einer größeren Gruppe, so um die 10 Leute, haben wir irgendwo uns im Finca gemietet. Das war eigentlich echt billig, wenn man sich so überlegt.
Ja.
10 Tage Urlaub gemacht und dann, oder 7 bis 10 Tage, dann hat man 300, 400 Euro dafür bezahlt. Ist eigentlich gar nicht so viel Geld.
Also du meinst insgesamt schon mit Flug und allem.
Allem,
ja. Damals war schon viel Geld.
Damals war es sehr viel Geld, aber wenn man es jetzt so sich überlegt, was Urlaub kostet, also so
all inclusive oder so. Ja, die Gruppengröße ist halt das Coole daran.
Ja, auf jeden Fall waren wir immer in so Fincas und da waren wir, in dem Jahr waren wir in Barcelona, in der Nähe.
Ja, wir haben da dann mit Pool und alles gechillt, waren relativ nah am Meer, bisschen weit weg von der nächsten Stadt. Auf jeden Fall hatten wir eine gute Zeit in dem Alter, noch
so
mit viel Eskalation, aber auch super, super lustig und wholesome und quality time. Und dann wollten wir natürlich auch zurück. Da ist
wir wollten
passiert.
Vielleicht nicht,
wir wollten
aber
nicht, aber
zurück.
Wir mussten zurück und sind an den Flughafen in Barcelona und da, keine Ahnung, ey, wie lange ist das her? Ich weiß nicht mehr, warum wir uns gestritten haben.
Wir waren 17 oder 18, also 8 Jahre.
Ja, sehr lang her und ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber wir haben uns auf jeden Fall in die Haare bekommen. Und
richtig, also richtig.
Schon.
Ich weiß nicht mehr, warum es war.
Nicht.
Doch schon, also natürlich, richtig. Wir haben mit einer gesprochen und gestritten, wahrscheinlich auch, hat der eine oder die andere geschrien und dann hat Johanna gemeint, alles klar, ich gehe nicht mit.
Nein.
Ich renne jetzt weg.
So, ja, nein, ich habe das nicht gesagt, dass ich nicht mitgehe, sondern ich bin einfach weggegangen. Also
ich glaube schon, dass du gesagt hast, hä, ja, dann
bleibe ich halt in Barcelona, oder was?
Ja, nee. So in der Art. Auf jeden Fall warst du, ja.
Ich war auf jeden Fall aufgebracht und bin durch den Flughafen in Barcelona geirrt und habe den doofen Fehler gemacht, dass man sich in einer Streitsituation, in einer Situation, wo man bald den Flieger nehmen muss, einfach trennt. Also so auf, in einem riesigen Flughafen, macht gar keinen Sinn. Und ich bin der Meinung, dass das gar nicht so ein großes Ding war, sondern so eine Zickerei. Und dass
wir
ich dann
mal
so
unsere Freunde fragen, vielleicht wissen die das noch.
Ja, und dass ich dann einfach so mäßig so aus Trotz so gesagt habe, ja, lass mich in Ruhe. So und dann bin ich so ein bisschen weggegangen. Und ich weiß noch, dass ich mich dann irgendwo hingesetzt habe. Und da hatte ich so eine Phase, wo ich relativ viel gezeichnet habe.
Ja,
und habe
okay.
so ein Notizbuch rausgesucht,
weiß,
was ich von
noch,
meiner Oma bekommen habe.
War das diese
Elfe.
Mit den, wo dann so Tränen waren,
ja.
auf so Regenschirme?
Ja.
Alter, krass.
Ja, auf jeden Fall war das so ein Elfen.
Du, die weinende Elfe, ne? Und
ja,
der schlimme Typ, der mich verletzt hat,
ja.
dass du weinen musstest.
Ja.
Ja,
und das habe ich dann gezeichnet.
Hast du da auch einen Teil dazu beigetragen.
Ja, und dann hast du mich aber, also die Geschichte ist dann so, du hast mich dann, glaube ich, angerufen und beim zweiten Mal bin ich auch rangegangen. Dann hast du gesagt, dass wo ich bin und was das soll. Und dann habe ich gesagt, wo ich bin. Und dann hast du mich gefunden und dann haben wir uns vertragen und dann sind wir nach Hause geflogen. Oder also so
ja,
ungefähr.
Also ich glaube ehrlich, dass es nicht so groß war. Also
ja.
wir haben dann auch einfach das hinter uns lassen können.
Ja.
Sodass wir
ja.
in einem Flugzeug waren.
War so ein bisschen jugendliches Drama, dass ich manchmal, ich hatte manchmal so aus so Filmen und so ein bisschen diese Vorstellung, so, ich meine, so am Flughafen, dann zickt man sich so und dann so, lass mich in Ruhe. Und dann bin
ja,
ich
ja.
so weinend am Flughafen und
ja,
du suchst mich und nimmst meine Hand und Johanna, es war doch nicht so gemeint. Und
oh,
dann küsst
ja.
man sich. Also so, damals war ich noch so, dachte ich vielleicht manchmal auch, dass das Drama ganz romantisch wäre,
so
keine
dumm.
Ahnung.
So dumm,
ja.
aber... Ja, also da können unsere Freunde, die uns aus alten, ganz alten Tagen kennen, da war mir richtig anstrengend.
Manchmal dramatisch, ja.
Ein Jahr später, als wir es zurückgeschafft haben aus Barcelona.
Stimmt.
Ganz
so weit auseinander.
Haben wir dann gedacht, wir versuchen es nochmal. Gehen wir dann nochmal zusammen weg. Vielleicht schaffen wir es ohne Streit wieder nach Hause. Wisst ihr ja schon, da hat nämlich unsere große Reise dann angefangen. Das war im September 2019.
Nee, 2017.
Oh mein Gott, 2017. Naja, ja, klar. September 2017 sind wir in Frankfurt ins Flugzeug gestiegen und in Hanoi in Vietnam wieder ausgestiegen und haben Rucksäcke aufgezogen gehabt und
wollten
da backpacken, fremde Kulturen sehen und was auch immer. Haben wir auch. Aber was wir nicht wussten, war halt, dass es echt auch richtig stressig ist und dass
ja.
es viel braucht, um zu zweit in einer völlig fremden Kultur zu sein, die teilweise auch überfordernd sein kann,
ja,
überhaupt zu zweit außerhalb vom Elternhaus zu sein,
für so
wo
lange,
jemand sich
Zeit.
Darum kümmert, dass man was zu essen bekommt, dass die Wäsche gewaschen ist. Es trifft ja voll aufeinander, wo man herkommt. Der eine ist ordentlich, der andere ist unordentlich, der eine will das machen, der andere will das machen.
Ja, es war halt das erste Mal, dass wir so wirklich für Wochen am Stück sogar in einer kleineren Umgebung
ja.
als jetzt einer Wohnung oder so waren, sondern einfach in Hotelzimmern halt.
Mini-Zimmern, die waren teilweise auch kacke.
Mhm.
Sodass, also
dreckig.
Äußere Trigger auch, die es sicher, also die es nicht einfach gemacht haben. Und dann, ich glaube in Hoi An dann, zwar die siebte Stadt oder vierte Stadt.
Vierte Woche.
Ach so, ja, auf jeden Fall haben wir davor schon einiges gesehen gehabt. Und klar, es war alles auch mega. Aber wir hatten den Fehler auch gemacht, in Vietnam uns fast zu viel aufzuhalten.
Mhm.
Und dann waren wir
sind
da.
Sehr schnell unterwegs gegangen gewesen. Alle zwei, drei Tage irgendwie woanders. Und ich hatte so
voll
den gezügelten Plan. Und Sebastian ist ja eher
ja,
so der spontanere Typ.
Ja, wir hatten auch andere Ideen vom Reisen an sich.
Dass
du, ich wollte eher so
langsam.
Mal abwarten, was passiert hier. Ich wollte auch mehr Geld ausgeben als du. Du hattest so schon im Kopf, ich will hier ewig bleiben.
Ja, aber ich bin halt nicht so verwöhnt gewesen, dass ich erstens mal vorher meine Wäsche nicht alleine machen musste und zweitens sehr viel Geld auf jeden Fall zur Verfügung hatte. Das war bei mir halt weniger.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten genau gleich viel Geld zur Verfügung.
Also du hattest mehr Geld, ich weiß es. Ich hatte 3.500 Euro und du 5.000. Und du hast auch am Ende was von mir gezahlt, sogar mein Rückflug. Das war so.
Ich glaube, wir hatten beide um die 5.000 Euro.
Mm-mm. Ich hatte nicht so viel.
Doch, safe. Nee. Mit 3.500 Euro hättest du ja nur 4 Monate überlebt.
4.000 oder so. Du hast auf jeden Fall meinen Rückflug gezahlt und ich habe es dir irgendwann zurückgegeben. Es ist so, ich hatte ein bisschen weniger.
Ja,
außerdem hast du alles davon auf jeden Fall bekommen und du hast viel davon.
Ich habe von meiner Oma Geld bekommen zum 18.
Ja, und das bei mir war auf jeden Fall Geld immer eher ein Thema, bei dem ich haushalten musste. Und deswegen war ich dann auch auf der Reise halt so, dass ich sehr strikt war, für was wir Geld ausgeben und dass das Geld nicht leer wird
merkt,
und so.
Man merkt, das war nicht einfach. Es ist auch heute noch nicht einfach. Und dann haben wir in Hoi An so gesagt, hey, das klappt irgendwie einfach nicht. Mhm. So. Und wir haben uns gestritten, wir haben einfach gedacht, es macht keinen Sinn, dass wir hier
gemeinsam weiterreisen
und haben schon eigentlich beschlossen, dass wir jetzt dann alleine weiterreisen, dass wir uns dann irgendwann wieder treffen und so, aber dass es halt jetzt nicht passt. Und dass
wir irgendwie Abstand brauchen.
Ja, und das war tausende Kilometer von zu Hause entfernt und dann haben wir uns zum Glück zusammengerissen, aber
es war kurz davor, dass wir eben nicht gemeinsam die Reise weiter antreten.
Ja, und keine Ahnung, was dann, also wo wir dann jetzt wären, ne? Also es sind echt krass, diese kleinen
Butterfly-Effekt.
Diese kleinen Sachen, die riesige Auswirkungen haben können. Ja, ne?
Ja, was von beiden, welcher Streit von beiden stimmt, das dürft ihr entscheiden.
Ich weiß nicht.
Doch, du weißt. Oh Mann. Wir haben uns auf jeden Fall um Kopf und Kragen geredet in dieser Folge und mal gucken, ob da am Ende für euch was Wertvolles dabei war, aber wir hoffen natürlich schon. Lasst uns gerne Feedback da, hier auf Spotify direkt oder in meinen DMs. Lasst uns eine Bewertung auf Spotify da. 5 Sterne gerne, da freuen wir uns drüber. Und dann sehen wir uns oder hören uns eher in der nächsten Woche wieder.
Grüß dich.
Grüße.
Baba.
Oh, ich dachte schon, er sagt's nicht. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.